Guten Morgen, Amen dazu. Es geht tatsächlich heute um diese erste Liebe, die wir jetzt gerade auch in dem Text gehört haben. Und ihr merkt als Gemeinde, wir nehmen Bibeltexte ganz ernst, denn ich lese uns direkt jetzt noch den Predigtext, Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7. Offenbarung 2, Verse 1 bis 7. Schreibe an den Leiter der Gemeinde in Ephesus, der in seiner rechten Hand die sieben Sterne hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern einhergeht, der lässt eurer Gemeinde sagen: Ich weiß, wie viel Gutes du tust, weiß von all deiner Arbeit und ich kenne auch deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und die als Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Geduldig hast du für mich Schweres ertragen und niemals aufgegeben. Aber das eine habe ich gegen dich. Du liebst mich nicht mehr so wie früher. Erinnere dich daran, mit welch leidenschaftlicher Hingabe du dich einmal für mich entschieden hast. Was ist davon geblieben? Kehre um und werde wieder so, wie du am Anfang warst. Wenn du dich nicht von Grund auf änderst und zu mir umkehrst, werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Eins aber will ich dir zugute halten. Dir ist das Treiben der zügellosen Nikolaiden ebenso verhasst wie mir. Hört genau hin und achtet darauf, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Denn wer durchhält und das Böse besiegt, dem will ich Früchte vom Baum des Lebens zu essen geben, der in Gottes Paradies steht. Am Anfang der Offenbarung finden wir ja diese Sendschreiben. Schreiben an sieben kleinasiatische Gemeinden. Der menschliche Autor dieser sieben Sendschreiben heißt Johannes. Der geistliche Autor ist Jesus selbst. Das ist sehr wichtig, da sich im Allgemeinen ja menschliche Bewertung und göttliche Bewertung unterscheiden. Wir haben also hier eine göttliche Diagnose der größten christlichen Gemeinde in Kleinasien, der Gemeinde in Ephesus, die von Paulus gegründet worden war und die darum rang, Jesus treu nachzufolgen. Der Gemeinde werden eine Fülle von guten Seiten bescheinigt. So viel Gutes über eine einzelne Gemeinde findet man ganz, ganz selten. Es wird erstens von der Gemeinde gesagt, dass sie in Lehrfragen, also in Fragen der Wahrheit des Evangeliums, ganz rein lebt. Es gibt da also keine Kompromisse mit irgendeiner Irrlehrer. Sie wissen, wie die Wahrheit Gottes lautet, sie bekennen sie, sie halten an ihr fest und wenn dann sogenannte Apostel, also entsandte Wanderprediger auftauchen, die irgendwelche Lehren vertreten, so sind die imstande, diese Lehren zu prüfen, weil sie die Gabe der Geisterunterscheidung haben. Sie haben diese Gabe angewandt und herausbekommen, dass diese sogenannten Apostel Lügen verbreitet haben. Es gab ja damals Irrlehre und es gibt auch heute Irrlehre und die Fähigkeit einer Gemeinde, zwischen Lehre und Irrlehre zu unterscheiden, ist für das Leben von einer Gemeinde ganz, ganz wichtig, ja. Wir haben da immer wieder mit zu tun. Ja? Wir hatten ja diese Woche auch mehrere Veranstaltungen hier, wo ich mehrmals gefragt worden ist das Irrlehre, ist das keine Irrlehre, ja? In Gladenbach im Haus des Gastes. Also es ist wichtig, dass wir verstehen, ist es Jesus-zentriert, ist es nah an der Bibel dran, nah am Herr dran. Diese Gemeinde besaß die Gabe und die konnte am Maßstab der Wahrheit erkennen, was unwahr war. Es war also eine extrem gläubige Gemeinde. Das war aber noch nicht alles. In Vers 2 steht, die Bösen in eurer Mitte nicht duldest. Zweitens lebt diese Gemeinde ein konsequentes Leben der Heiligung. Sie glauben nicht nur okay, sie leben auch noch okay. Sie leben so rein, dass wenn sich Menschen in der Gemeinde breit zu machen versuchen, sie keine Kompromisse mit diesen Menschen eingehen, sondern wenn Menschen böse sind, wenn Menschen negative Absichten haben innerhalb der Gemeinde, dann werden die aus der Gemeinde ausgeschlossen. Da geht es ja um Gemeindezucht, auch in Matthäus 18 wird das ja kurz erklärt. Geh erst zu der Person hin, geh dann zu einem Leiter deines Vertrauens, dann geht das in die Gemeindeleitung und so weiter. Also es gibt ja da Gemeindezucht, heißt das da, wie man mit Menschen umgeht, die der Gemeinschaft schaden. Ich glaube, die Schwäche der gegenwärtigen Christenheit kann man daran erkennen, dass oft die Kraft zu diesem Schritt fehlt. Ich habe vor einiger Zeit eine Gemeinde am Rhein unten beraten. Da war Unversöhnlichkeit selbst im Ältestenkreis drin. Und jetzt 4 oder 5 Jahre später existiert die Gemeinde gar nicht mehr. Die mussten zumachen. Da ist oft so ein Gefühl bei uns Christen, dass wenn wir erstmal damit anfangen würden, wer weiß, wen wir dann alles ausschließen müssten. Das ist aber nochmal ein extra Thema. Also diese Gemeinde hatte eine hohe moralische Radikalität, mit der sie die Gebote Gottes ganz ernst nahm. Wir finden das auch in Vers 6, da steht, dir ist das Treiben der zügellosen Nikolaiden ebenso verhasst wie mir. Nikolaiden hatten eine bestimmte Art von Lebensführung, die wahrscheinlich sehr liberal, sehr locker auf dem Gebiet der Sexualmoral und des Götzendienstes war. Sie sagten, wir nehmen das nicht so genau, man darf das auch nicht so eng sehen in der heutigen Zeit. Und die Gemeinde in Ephesus hat nicht nur die Überzeugung dieser Nikolaiden abgelehnt, sondern ihre Werke, das Treiben. Sie haben das gehasst, sie waren innerlich empört darüber, dass man so leben kann. Das beweist nochmal, wie sehr auch die Gemeinde den Wunsch hatte, ein heiliges und gottgefälliges Leben zu führen. Und dann ist drittens hier die Rede von der Mühe und dem Einsatz für das Evangelium, das man bei dieser Gemeinde erkennt. Sie waren eifrig für die Gemeinde, für den Dienst in der Gemeinde, vielleicht sogar für die Mission. Wir würden heute sagen, das war ein hohes gemeindliches Engagement, was es da gab. Von welcher Gemeinde kann man das so ohne weiteres sagen, dass sie sich für die Sache Gottes wirklich voll einsetzen? Und viertens ist dann die Rede von dem Ausharren. Vers 3, geduldig hast du für mich Schweres ertragen. Das heißt, diese Gemeinde ist verfolgt worden. Das heißt, sie haben Jesus in der Öffentlichkeit bekannt. Sie haben die üblichen Nachteile auf sich gezogen, die Christen zu allen Zeiten erleben, wenn sie sich klar zu Jesus stellen. Dann hast du auch heute ein Problem. Das war also eine Gemeinde, die ein öffentliches Zeugnis für Jesus abgab und die dabei nicht die Erfahrung machte, dass alle begeistert geklatscht haben, sondern sie machten die Erfahrung, dass sie dafür Nachteile hatten, dass sie Verfolgung, Ablehnung, Hass und anderes erlebten. Ein vierter unglaublicher Pluspunkt. Und noch ein fünfter Pluspunkt, Vers 3 nochmal, geduldig hast du für mich Schweres ertragen und niemals aufgegeben. Sie sind nicht müde geworden, sie haben den Kurs ganz klar beibehalten. Sie haben sich also nicht angepasst. Sie sind der Linie ihres Glaubens treu geblieben. Sie haben sich durch alle Anfeindung, durch allen Kampf, durch allen Einsatz nicht abbringen lassen. Sie haben zäh an Jesus festgehalten. Sie sind ihm treu geblieben, obwohl sie Schwierigkeiten hatten, obwohl sie das Schwierigkeiten gekostet hat. Das heißt, sie hatten eine große Standfestigkeit, Vers 2b. Und damit haben wir 5 ganz wesentliche Punkte, die jede Gemeinde sich ja ersehnen kann. Nämlich eine klare Stellung zum Evangelium und die Fähigkeit, auch das Evangelium auf neue Lehren anzuwenden. Eine Reinheit in der Lebensführung, ein echtes gemeindliches Engagement, was von Herzen kommt, eine hohe Leidensbereitschaft und eine Standfestigkeit im Verteidigen der eigenen Sicht. Und dann sollte man doch erwarten, dass Jesus dieser Gemeinde, die von dem großen Paulus gegründet worden war, in der auch Johannes mitgewirkt hatte, dass er dieser Gemeinde sagen würde, ich habe nichts gegen dich und ich bitte dich, dass du einfach nur so weitermachst wie bisher. Das läuft super. Und dieser Gemeinde wird gesagt in Vers 4, ich werfe dir vor, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und bitte bekommt nicht den Eindruck, das wäre irgendwie nur so das Tüpfelchen auf dem I, das wäre so eine kleine Schwäche, die Jesus, weil er nun so begeistert ist von dieser Gemeinde, ihr auch noch attestiert. Man kann ja jemanden, der eine Sache sehr gut gemacht hat, sagen, ich bin ja so begeistert, aber da gibt es, weißt du, noch so einen kleinen Punkt, da kannst du dich noch verbessern, wenn du das auch noch beachtest. Da hast du noch so Wachstumspotenzial, sagt man ja heute. So ist das aber nicht gemeint. Es ist nicht der kleine Punkt, den sie noch nicht beachtet haben, sondern das, was ihnen hier als Zeugnis ausgestellt wird, ist so gewichtig, dass Jesus Christus und nicht Johannes, sondern Jesus Christus durch Johannes sagt, ich muss es nochmal lesen, Vers 5, Erinnere dich daran, mit welch leidenschaftlicher Hingabe du dich einmal für mich entschieden hast. Was ist davon geblieben? Kehre um und werde wieder so, wie du am Anfang warst. Das ist eine Anspielung auf das erste Kapitel, wo davon die Rede ist, dass Johannes Jesus Christus sieht und dass Jesus mitten zwischen 7 goldenen Leuchtern steht. Und in Vers 20 wird dann die Erklärung gegeben, dass die 7 Leuchter 7 Gemeinden sind. Und der Ausdruck, den Leuchter vom Platz zu stoßen, heißt so viel wie, ich werde deine Existenz als Gemeinde beenden. Ich werde dich als Gemeinde auflösen. Vielleicht wart ihr schon mal in Ephesus, in der heutigen Türkei, was ist passiert? Ja, was mit dieser, wo diese wunderbare große Gemeinde in Ephesus einmal war, ist nichts mehr erhalten. Diese Gemeinde gibt es nicht mehr. Ihre Existenz ist beendet worden durch Gott. Der Islam hat alles überrollt und niedergewalzt und es hätte nicht passieren müssen. Ich erwähne das nochmal, um deutlich zu machen, dass es bei diesem Thema um einen Lebensnerv geht und darum haben wir bei diesem Text auch als Gemeinde eine heilige Verantwortung, wie wir ihn als heutige Gemeinde Gottes auch hören. Es geht um Jesu Maßstäbe, nicht um unsere Maßstäbe. Es ist eine göttliche Diagnose der Gemeinde. Wir neigen ja die Dinge an uns selbst zu messen. Wenn wir uns Antikirchen, Antigemeinden angucken, dann neigen wir zu fragen, ja, wie sehen denn die Gemeinden aus? Sind sie lebendiger oder weniger lebendig wie wir? Und dann kommen wir vielleicht in vielen Fällen ganz gut weg. Ja? Aber es ist nicht so sehr die Frage, wie wir uns sehen, sondern wie andere uns sehen oder wie andere uns sehen, sondern es ist die Frage, wie Jesus Christus unsere Gemeinde hier in Mörnshausen sieht. Und es scheint, dass dieser Faktor erste Liebe so wesentlich ist, so entscheidend ist, dass wenn da die Sache nicht in Ordnung ist, in dieser Mitte, dass der Rest nicht reicht. Dass wenn diese Mitte verloren ist, all das andere, was so wunderbar ist zum Vorzeigen, nicht ausreicht. Und ich gehe davon aus, dass diese Gemeinde moralisch sogar weiter war als unsere Gemeinden heute, dass viele Dinge viel klarer waren damals, wie sie zum Beispiel in unseren Gemeinden heute sind. Aber Jesus sagt, die erste Liebe fehlt euch. Und deswegen möchte ich mit euch heute Morgen darüber nachdenken, was diese erste Liebe ist und wie man sie auch wieder neu bekommt. Ich will euch zuerst mal sagen, was diese erste Liebe nicht ist. Man kann diese erste Liebe gleichsetzen mit der Begeisterung der ersten Zeit des Christseins. Viele von uns erinnern sich ja an diese Zeit, wo du zum Glauben gekommen bist, an diese sprudelnde, hinreißende, begeisternde Zeit, wo wir das Gefühl hatten, hey, wenn Jesus sagen würde, stirb für mich, ey, ich würde es machen. Ja? Und wo wir dann die Christen, die so bürgerlich, die so normal, die so anständig waren, gesehen haben, haben wir vielleicht gedacht, Mann, das sind vielleicht laue Typen. Und deswegen ist das sehr naheliegend, dass wir auf diese erste Zeit zurückgucken, wo wir uns in Jesus verliebt haben. Und danach haben wir aber gemerkt, dass auch Neues kam, dass wir diese Intensität des Gefühls nicht mehr beibehalten haben vielleicht. Und für mich gibt es einige Parallelen zwischen der Verliebtheit von einem Pärchen und dieser Verliebtheit zu Jesus. Und in beiden Fällen ist das wie bei einem Anlasser von einem Auto. Man braucht den Anlasser, damit das Auto in Fahrt kommt, aber du kannst nicht die ganze Fahrt mit dem Anlasser fahren. Das ist schwierig. Und was die erotischen Beziehungen zwischen jungen Männern und Frauen angeht, so wissen wir ja, dass diese Phase einem den Alltag ziemlich vergessen lässt. Ja? Dann sind wir auf einmal imstande, mit ganz wenig Schlaf auszukommen. Wir fahren ganz weite Strecken mit dem Auto, der Himmel hängt voller Geigen. Und wir haben viel ineinander hineingelesen, hineinprojiziert, wo wir dann irgendwann auch mal die Ernüchterung brauchen, dass unser Körper diesen Zustand des ersten Verliebtseins gar nicht über mehrere Jahre aushalten könnte. Bei der Beziehung zu Jesus haben wir ähnliche Phänomene. Da ist echte Leidenschaft, da ist Hingabe, eventuell auch noch viel Täuschung. Wir wissen in dieser Phase meist noch nicht so richtig, was echter Glaube ist. Das lernen wir erst später, wenn wir nicht mehr so unter Starkstrom stehen. Wir erleben unendlich viele Gebetserhörungen. Und wir denken dann, das müsste ein Leben lang so weitergehen und irgendwann holt uns der ganz normale Alltag ein. Ich würde also davor warnen, diese erste Zeit des Glaubens allzu sehr zu idealisieren und übertrieben rosig zu deuten. Und ich erinnere mich an keiner Stelle im Neuen Testament, die uns sagt, dass unser Ideal von unserem Christsein in diesem ersten halben Jahr des Christseins liegen soll. Sondern es heißt eigentlich immer, wachset. Ihr habt Milch bekommen, jetzt sollt ihr feste Speise bekommen. Das Ideal liegt also nicht in der Vergangenheit. Wir sollen uns zu nichts bekehren, was früher einmal war, sondern wir sollen uns zu dem bekehren, was vor uns ist, zu dem Christus, der vor uns ist. Wachset, werdet erwachsen, werdet fest. Und darum glaube ich nicht, dass es darum geht, dass wir diese romantische Phase unseres Glaubens nochmal durchleben und nochmal auf eine Zeltevangelisation oder auf eine Konferenz fahren oder an diesen heiligen Ort zurückkehren, wo alles begonnen hat. Oder auch nochmal einen Glaubensgrundkurs besuchen, um dieses spezielle Feeling nochmal zu erleben, sondern ich glaube, dass wir nach vorne wachsen sollen. Erste Liebe heißt nicht unbedingt die Liebe, wie sie am Anfang unseres Glaubens war. Und ich glaube zweitens nicht, dass mit dieser ersten Liebe was gemeint ist, was nur manche Christen erreichen. So eine Art außerordentliche Heiligkeit. Ich glaube nicht, dass Jesus sagen will, das ist ein Ziel, das erreicht natürlich nicht jeder, aber ich gebe dieses Motto einfach mal aus, damit ihr alle mal einen Versuch macht und ich sage mal 150%, damit einige wenigstens auf 70% kommen. Ich denke nicht, dass das so gemeint ist, sondern es ist hier so klar beschrieben, dass es sich um eine Schuld handelt, nicht in der ersten Liebe zu sein, dass man durch Umkehr wieder in diese erste Liebe auch zurückkehren kann. Das ist normales Christsein, was hier beschrieben wird. Dazu muss man nicht besonders heilig sein oder wenigstens im vollzeitigen Dienst oder im Kloster leben oder so, sondern und von dieser Normalität ist die Gemeinde abgerückt. Das kritisiert Jesus, Vers 5a. Erinnere dich daran, mit welch leidenschaftlicher Hingabe du dich einmal für mich entschieden hast, steht da. Ja, das ist also das ist ein ganz normale Ziel, was Gott für jeden Christen vorgesehen hat. Und drittens, sie ist nicht, wenn man sie einmal verloren hat, diese erste Liebe, für immer weg, sondern etwas, was wir jederzeit wiederbekommen können, weil es nämlich durch Umkehr, durch Buße zurückgewonnen wird. Also auch Christen können sich manchmal verlaufen, dann müssen wir halt umkehren. Wenn du es nicht mehr hast, kannst du das wiederbekommen, aber nicht dadurch, dass du ein spezielles geistliches Erlebnis, ein spezielles Highlight anstrebst, sondern wenn du umkehrst, wenn du Buße tust, wenn du sagst, hey, das tut mir leid, ich entschuldige mich dafür, ich will neu leben. Was ist denn aber nun positiv mit der ersten Liebe, mit dieser Leidenschaft für Jesus gemeint? Ich glaube, sie ist wie der innere Pulsschlag unseres Glaubens, der, wenn er uns fehlt, uns durchaus erlaubt, weiterhin treue und verlässliche und nach außen vorbildliche und hingebungsvolle Christen zu sein. Wenn er uns fehlt, führt das also nicht automatisch zu einem unmoralischen, ungeistlichen Leben. Und doch fehlt dieses Innerste, diese Leidenschaft für Jesus. Es ist leicht zu sagen, ich war lange nicht mehr im Gottesdienst, ich gehe jetzt wieder regelmäßig, ja, das solltest du unbedingt tun, das ist gut. Es ist leicht zu sagen, ich habe die Bibel vielleicht zu wenig gelesen, jetzt werde ich mich wieder mehr mit ihr befassen, ganz ohne Frage gut. Es ist leicht zu sagen, wenn mein Klassenlehrer, mein Nachbar, mein Arbeitskollege mich fragt, wie stehst du denn eigentlich zum Christentum, dass ich dann auch sage, ich bin ein Christ. Und doch geht es dabei noch nicht um dieses Innerste, dass dein Herz brennt für Jesus. Nur der Herr selbst kann sagen, ob wir diese Liebe zurzeit haben oder nicht. Nur wenn diese erste Liebe bei dir fehlt, dann kühlt dein Christentum ab. Dann wird unser Glaube lau. Er wird nicht automatisch kalt. Wir leben nicht automatisch wie Heiden, aber es fehlt uns was. Du sagst, hey, ich sehne mich nach mehr. Das reicht mir nicht, wie es aktuell ist in meinem Glaubensleben. Wenn du die erste Liebe hast, dann sagst du, ja, ich will tun, was Gott will. Ich freue mich an dem, was Gott freut und was Gott traurig macht. Weißt du was, das macht mich auch richtig traurig. Und was Gott hasst, das hasse ich auch. Mich bewegt, was Gott bewegt. Wenn du die erste Liebe hast, beneidest du nicht mehr deine Nichtchristen, nicht mehr die Nichtchristen so still und heimlich in deinem Herzen und sagst, oh, was dürfen die ja alles? Gott hat mir leider ja alles verboten, sondern du sagst, ich habe Freude daran zu tun, was Gott möchte, weil ich weiß, der meint es gut mit mir. Und mir tun die Menschen, die nicht mit Gott leben, die nicht diese lebendige Hoffnung haben, wirklich leid, aber ich beneide die überhaupt nicht. Wenn du die erste Liebe hast, sagst du nicht, wie viel muss ich beten, ich bin doch schon so viel beschäftigt, sondern du sagst, Gebet heißt, Zeit mit meinem geliebten Vater zu verbringen. Ich freue mich darauf und ich, weißt du was, ich finde es schade, dass ich nicht mehr Zeit dazu habe. Wenn die erste Liebe fehlt, sagst du, ach, das viele Beten, das tut's da auch nicht. Hat Jesus nicht selbst gesagt, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden? Ich mache das immer kurz. Morgens, wenn ich frühstücke, lese ich schnell die Losung, nehme so meine geistlichen Kekse zu mir. Das reicht doch für einen Tag. Wenn ich die erste Liebe habe, dann sage ich und dann meine ich das auch, die Bibel ist mein liebstes Buch. Nicht das Buch der Christen, mit dem wir uns mehr befassen müssten, sondern ich liebe dieses Buch. Ich habe eine leidenschaftliche Beziehung zu diesem Buch. Ich lese kein anderes Buch so gerne wie dieses und das zeige ich dadurch, dass ich viel lese in diesem Buch. Wenn du nicht in der ersten Liebe bist, sagst du, ach, hoffentlich quatscht mich keiner an wegen meines Glaubens. Ich weiß natürlich, ich müsste das tun, ich müsste den Menschen von Jesus erzählen, aber ach, das ist so schwer, hoffentlich geht der Kelch an mir vorbei. Wenn du so denkst, hast du nicht die erste Liebe. Wenn du Jesus liebst, möchtest du von ihm reden. Jeder Mensch redet von den Dingen, die er liebt. Jeder, immer, ob das eine Katze ist, eine Freundin, ein Auto, Musik, also immer. Wenn du die erste Liebe zu Jesus hast, freust du dich, wenn du andere Christen triffst. Nicht, dass du denkst, der ist fehlerfrei, wir sind ja realistisch, aber du freust dich, weil du in dem anderen Christen Jesus siehst. Weil du sagst, wow, der ist auch von Jesus geliebt. Du sagst nicht, mit den Christen, das habe ich jetzt rausgekriegt, ist es viel schwieriger zu leben als mit den Nichtchristen. Die sind ja meistens viel vernünftiger. Und das stimmt zum Teil leider, aber in denen ist nicht Jesus. In dem komischsten Christen ist Jesus und du freust dich, ihn zu treffen, weil Jesus in ihm ist. Wenn diese erste Liebe zu Jesus in dir ist, dann musst du nicht jede Woche neu entscheiden, in den Gottesdienst zu gehen. Und manchmal fällt deine Entscheidung gegen den Gottesdienst aus. Du musst dich nicht entscheiden, in den Hauskreis zu gehen, denn der ist ja für dich irgendwie eine Pflicht und irgendwann wird das noch kontrolliert oder dann fällt das noch auf und dann fragt irgendwann einer nochmal, hey, sag mal, wo warst du denn letzte Woche Freitag? Gut, dann gehe ich eben hin. Wenn die erste Liebe in dir ist, dann weißt du, dass die Gemeinschaft mit anderen Christen die Quelle der Kraft ist. Und das ungeachtet der Tatsache, dass du auch Schwächen und Fehler in den anderen natürlich siehst, aber du spezialisierst dich nicht nur darauf, die Fehler in den anderen Leuten zu sehen. Die Gitarre war nicht gestimmt, der war ja schon wieder unpünktlich, die Predigt war zu lang, der Einsatz kam zu spät oder so, sondern du sagst, das ist für mich ein Gottesdienst, wo mein Herr anwesend ist. Wenn du die erste Liebe nicht hast, dann hast du eine Liebe, die Fehler anderer Christen aufzulisten. Und du hast wahrscheinlich sogar recht damit, aber dann hast du nicht die erste Liebe. Denn wenn du sie hast, verzeihst du und dann verstehst du, dass andere Menschen Fehler haben. Und du bist froh, dass andere Menschen deine Fehler verstehen, weil wir können diese Fehler zum Kreuz von Jesus bringen, gemeinsam. Wenn die erste Liebe in dir ist, dann betest du selbstverständlich für deine Schwestern und deine Brüder, nicht weil du das musst, sondern weil das deine Familie ist. Du liebst die doch. Ansonsten sagst du, ach, das gehört auch dazu, ein Christ muss seine Fürbittepflicht nachkommen, das tue ich auch ab und zu. Wenn die erste Liebe in dir ist, dann möchtest du nicht mehr sündigen. Dann möchtest du nichts mehr tun, was irgendwie gegen Gott ist, was egoistisch ist. Und zwar nicht deswegen, weil andere das merken könnten oder weil du damit deine Ideale nicht lebst, weil du sonst irgendwie in die Hölle kommst, sondern du möchtest nicht mehr sündigen, weil du Jesus damit wehtust. Das ist das Entscheidende. Und selbst wenn keiner zuguckt, sagst du, Jesus, ich tue dir das doch nicht an. Ich kann dir das gar nicht antun, ich liebe dich zu viel. Wenn die erste Liebe nicht in dir ist, sagst du, nichts ist einem gegönnt, was wirklich Spaß macht, ist entweder Sünde oder es macht dick. Die erste Liebe ist die christliche Normalität und Gott möchte, dass wir normale Christen sind. Und wenn es in der Gemeinde nur 10% normaler Christen gibt, dann ist der Rest nicht das, was Gott möchte. Und wir haben nicht die Aufgabe, zueinander hinzugehen und uns in die Augen zu gucken und zu sagen, du bist ein normaler Christ, du hast die erste Liebe nicht, sondern das ist eine Sache zwischen Jesus und uns. Wir dürfen und können das gar nicht voneinander sagen. Der Herr sagt vielleicht, du hast die erste Liebe nicht, aber du kannst in deinem Herzen zu mir umkehren. Das richte ich dir heute Morgen aus. Tausende Christen in dieser Welt haben nicht die erste Liebe, aber der Herr will, dass jeder von ihnen sie wieder bekommt. Dich an anderen zu messen, ist leichtfertig. Jesus misst uns. Und wenn du diese Dinge hörst und wenn du ganz ehrlich zu dir bist, dann hast du jetzt durch den Heiligen Geist verstanden, ob du in dieser ersten Liebe zu Gott bist oder nicht. Und die Antwort ist nicht, tut mir leid, ich bringe das eben nicht, ich bin auch nur ein Mensch. Die erste Antwort ist, ja, ich kehre um, ich tue Buße, ich suche Gott als die Nummer eins in meinem Leben. Und Gott hört diese stillen Schreie nach Veränderung in deinem Leben, nach diesem Mehrwollen in deinem Leben. Selbstzufriedenheit ist nicht okay. Zu sagen, naja, das schaffen halt nur wenige und wenn du wüsstest, Stefan, was, wie ich zurzeit familiär oder beruflich eingespannt bin, dann würdest du so gar nicht reden. Doch, ich muss so reden, denn ich habe die Bibel ja nicht erfunden. Es geht nicht um beruflich eingespannt sein. Es geht nicht um die Zeit, die einer nicht hat. Gott will dir diese Liebe, erste Liebe schenken und die erste Liebe ist verkörpert in Jesus und Jesus ist in uns. Und deshalb ist es auch nicht hoffnungslos, diese Liebe zu bekommen. Ein paar praktische Schritte nochmal anhand der Lesung von Markus aus Johannes 21. Steckbrief von Petrus. Vielleicht erkennst du dich wieder. Ein Mann, auf den Gott seine Hand gelegt hatte, ein Mensch mit einschneidenden geistlichen Erfahrungen, ein Mann, der auf dem zweiten Bildungsweg zum Vollzeitler, zum Menschenfischer wurde, ein Senkrechtstarter im Jüngerkreis mit voll den Führungsqualitäten, ein Mensch, der im entscheidenden Moment ohne Ende versagte, ein Mensch wie du und ich. Die Etappen seiner Negativkarriere, Überheblichkeit, wenn sich alle an dir ärgern, ich nicht. Keine Ausdauer. Statt mit Jesus zu wachen, schläft er ein. Übereifer, er schlägt dem Knecht das Ohr ab. Verleumdung, ich kenne diesen Jesus nicht. Feigheit, beim Kreuz sind alle, auch Petrus, geflohen. Enttäuscht und resigniert geht er zurück in seinen alten Beruf. Ich will fischen gehen, das hat alles keinen Sinn mehr. Kennst du das? Und Jesus steht am Ufer. Er sieht dich in deinem Abmühen, in deinem Schuften, in deinem Sehnen, in deinem Hungern. Und er fragt dich und uns, wie damals die Jünger, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Er fragt nicht, weil er es nicht weiß, sondern weil er es von dir hören möchte. Er fragt nicht, um dir deine Armut im Glauben zu zeigen, sondern dir seinen Reichtum anzubieten. Er fragt nicht, um deinen Frust noch schlimmer zu machen, sondern um dich aus dem dunklen Loch rauszuführen. Seine Frage hat nur einen Sinn. Er will deinen Hunger stillen, er will deine Sehnsucht befriedigen, deinen Mangel ausfüllen, deine Liebe erneuern, deine Freude vollkommen machen. Ist nicht Jesus der, den du geliebt hast? Und was ist jetzt? Eins steht fest, er liebt dich immer noch, heiß und innig. Sein Herz sehnt sich nach dir. Er hat dich schon immer geliebt. Er wartet darauf, dass du ihm wieder neu deine Liebe schenkst. Er ist immer noch frei für dich, auch wenn du fremdgegangen bist. Jesus steht vor dir und fragt, hast du mich lieb? Er wird damit nicht zufrieden sein, wenn du ihm antwortest, ich gehe doch regelmäßig in den Gottesdienst, ich lese die Bibel, ich arbeite für dich. Das sind vielleicht Ausdrucksformen der Liebe, aber Jesus fragt dich, hast du mich lieb? Und meint damit, bin ich in deinem Herzen der Erste? Teilst du dein Leben mit mir? Hörst du auf mich? Sprichst du mit mir aus Liebe? Bist du bereit, dich nochmals für meine Liebe zu öffnen, sie anzunehmen, sie zu empfangen? Bist du bereit, den Panzer deines Selbstschutzes loszulassen und nochmal ganz weich und verletzbar zu werden? Bist du bereit zu glauben, dass du ein Geliebter, eine Geliebte des Herrn bist? Bist du bereit, alle Selbstgerechtigkeit loszulassen und meine Gerechtigkeit als Geschenk anzunehmen? Bist du bereit, alle Selbstverurteilung zu mir zu geben und von mir die volle Annahme anzunehmen? Bist du bereit, die Schuld anderer und alle Kritik von anderen loszulassen, zu vergeben, sie freizugeben, sie aus deinem Urteil zu entlassen? Ich würde dir gern die Liebe und die Barmherzigkeit des Vaters bringen, der in seinem ganzen Wesen Liebe ist. Durch diese Liebe wirst du leben. Der Heilige Geist vom Vater will zu dir kommen und will dich reich beschenken heute Morgen. Du wirst viele verrückte Sachen tun in dieser Liebe. Du wirst nach Hause kommen und deine Frau, Freundin, Mann, Freund umarmen und mit ihm, ihr über eure Beziehungen reden. Du wirst zu deinem Arbeitskollegen gehen und sagen, vergib mir, es war nicht richtig, wie ich dich behandelt habe letzte Woche. Du wirst deinem Vater ein Geschenk bringen, obwohl ihr euch schon lange nichts mehr zu sagen habt. Und vieles mehr. Willst du das? Willst du verrückt sein vor Liebe? Jesus sagt, ich würde mich freuen, denn ich liebe dich sehr. Amen.